SWR 2 Impuls.
Waiting, ein ziemlich kurzes Stück von Lang Lang, dem weltberühmten chinesischen Pianisten. Berühmt ist China heute aber auch für gigantische Bauprojekte, wie zum Beispiel den Drei-Schluchten-Staudamm am Yangtze, ein Prestigeobjekt der chinesischen Regierung. Sie gewinnt damit viel Strom aus Wasserkraft für die Städte und die aufstrebende Industrie. International ist das Projekt aber umstritten. Warum, das erklärt meine Kollegin Ursula Nusser. Sie war in einem Ausflugsdampfer auf dem Yangtze unterwegs.
Es wird Nacht in der Millionenstadt Chongqing. Die President Cruise Nummer 4 legt ab zu ihrer Fahrt durch die drei Schluchten bis nach Yichang. Der Kapitän hebt das Glas, begrüßt die Gäste an Bord. Gut gelaunte ausländische und chinesische Touristen stoßen mit ihm an. Eine Yangtze-Fahrt ist heute vor allem ein Freizeitspaß. Das Kreuzfahrtschiff hat westlichen Standard. Man kann sich eine Massage gönnen, Souvenirs kaufen und sich auf dem obersten Deck bei einem Glas Campari Orange den Wind um die Nase wehen lassen. Möglich geworden sind solche Vergnügungsfahrten durch eines der weltweit umstrittensten Großprojekte, den Drei-Schluchten-Staudamm, das Ziel unserer Reise. Wie sehr sich die Landschaft verwandelt hat, kann nur ermessen, wer sie noch von früher kennt, wie die langjährige China-Korrespondentin Gisela Malmann.
Also die Berge waren doppelt so hoch früher. Als ich vor 17 Jahren zum ersten Mal durch die Yangtze-Schluchten mit einem sehr schlichten Fährboot, auf dem es außer uns sonst nur Chinesen gab und was eben ein Arbeitsboot war, gefahren bin, da habe ich bei der ersten Schlucht schon ein bisschen Luft angehalten, ob der Captain das auch schafft, dass wir nicht gegen die Felsen kommen, denn es war ein reißendes Gewässer, dieser Yangtze, und jetzt ist er ein stiller See.
Ist es weniger imposant als früher?
Es ist einfach anders. Früher war es besonders reizvoll, weil man natürlich auch noch viele alte Städte gesehen hat, die allerdings, wenn man genauer hingeschaut hat, sehr verkommene Städte waren. Denn man hat eigentlich seit den 50er Jahren nie mehr etwas investiert in diesen Städten am Yangtze, weil dieser Traum, den Staudamm zu bauen, der ist schon über 100 Jahre alt. Aber nach Gründung der Volksrepublik China war dieser Traum besonders heftig. Es sind natürlich auch einige Kulturgüter verschwunden. Es sind auch einige der Bevölkerung wirklich wichtige Tempel natürlich auch in den Fluten versunken.
Wer das Wasser beherrscht, beherrscht China, so eine alte Weisheit. Schon Sun Yat-sen, Chinas erster Staatspräsident, plante 1919 die Zähmung des Yangtze. Nach der Flutkatastrophe von 1954 griff Mao das Projekt wieder auf, im Rahmen seiner Industrialisierungskampagne Großer Sprung nach vorn, die allerdings auf ganzer Linie scheiterte. Erst 1980 wurde der Bau wieder propagiert von Deng Xiaoping, dem großen Wirtschaftsreformer. Damals begannen Wissenschaftler, gegen das gigantische Projekt zu protestieren. Am Ende vergebens. 1992 genehmigte der Volkskongress den Bau. Immerhin votierte ein Drittel der Abgeordneten dagegen. So viel Widerspruch hatte es in der Geschichte der Volksrepublik noch nie gegeben. 2 Jahre später, im Dezember 1994, war Baubeginn, mit drastischen Folgen für die Bevölkerung am Yangtze. Nach offiziellen Angaben wurde gut 1 Million Menschen umgesiedelt. Fachleute vermuten, dass 2 bis 3-mal so viele Menschen betroffen waren. 13 Städte, mehr als 1000 Ortschaften, Fabriken und wertvolle Ackerflächen wurden überflutet. Zehntausende Bauern verloren ihre Arbeit, mussten in die neu erbauten Städte übersiedeln. Wir sehen sie vorüberziehen, die grauen, einförmigen Wohntürme hoch über dem Fluss.
Die Arbeitslosigkeit ist natürlich gewachsen durch den Staudammbau in den Orten, wo die Leute nicht bereit waren, woanders hinzugehen und zu sagen, sie gehen als Wanderarbeiter irgendwo anders hin. Der Staudamm und die damit verbundenen Infrastrukturmaßnahmen haben einen großen Teil der Bevölkerung hier eine Zeit lang beschäftigt. Aber jetzt ist es abgeschlossen und da ist es natürlich weniger zu tun. Also Arbeitslosigkeit ist hier ein Problem, denn die Gegend ist natürlich außer durch den Yangtze sonst schlecht erreichbar.
Wer weiter Bauer bleiben will, muss heute an den steilen Hängen des Yangtze kleine terrassierte Flächen bewirtschaften.
Oben waren die Berge natürlich bewaldet, sie waren auch nicht bis oben hin terrassiert. Man hat ja jetzt gesehen, dass wirklich schmalste Terrassen oft bis zum Gipfel hochgehen, wo dann zum Teil Orangenbäume angepflanzt werden, zum Teil auch noch Getreide angepflanzt wird und ähnliches. Das war früher natürlich nicht so. Die oberen Regionen waren einfach nur bewaldet, während unten die Berge ja flacher waren und da gab es eben auch richtige Felder.
Malerisch sehen sie aus, die terrassierten Hänge auf beiden Seiten des Flusses. Doch Wissenschaftler warnen vor Bodenerosion.
Diese Terrassen sind, wenn sie gut gepflegt werden, eine sehr stabile Sache. Aber wenn sie eben nicht so optimal gepflegt werden, instand gehalten werden, regelmäßig kontrolliert werden, kommt es häufig zu sehr großen Erosionsereignissen, sodass dann durch die ganzen Terrassenmauern hindurch Bodenmaterial bis in das Reservoir unten fließt.
Professor Thomas Scholten, führender deutscher Bodenkundler, koordiniert ein deutsch-chinesisches Projekt mit Namen Landnutzungswandel, Erosion, Hangbewegungen. Fachleute von den Universitäten Tübingen, Erlangen, Nürnberg und Gießen sowie des Helmholtz-Zentrums Potsdam arbeiten mit chinesischen Wissenschaftlern zusammen, um die ökologischen Folgen des Drei-Schluchten-Projekts möglichst in Grenzen zu halten. Da viele Hänge durch den Druck der aufgestauten Wassermassen instabil geworden sind und abzurutschen drohen, geht es jetzt vor allem darum, an den entscheidenden Stellen Befestigungen zu bauen.
Es sind schon viele Unfälle passiert, auch größeren Ausmaßes. Ein Unfall aus 2008 zum Beispiel, wo eine ganze Schule von einer Schlamm- und Gerölllawine am Unterhang erfasst wurde, wo es auch zu einigen Todesopfern gekommen ist. Und immer wieder kleinere Schlamm- und Gerölllawinen, die natürlich bei uns in der Presse nicht auftauchen, die aber in China wohl bekannt sind, sind also mehr oder weniger an der Tagesordnung.
Fast 10 Jahre hat es gedauert, bevor die gemeinsamen Forschungsarbeiten zwischen deutschen und chinesischen Fachleuten im letzten Jahr beginnen konnten. Und Thomas Scholten hofft, dass die Zusammenarbeit auf weitere Bereiche ausgedehnt werden kann. Denn viele Fragen sind noch offen. Zum Beispiel, wie sich der Dammbau auf Tiere, Pflanzen und die Wasserqualität auswirkt.
尊敬的各位嘉宾，上午好。现在我船即将通过长江三峡的第一段峡谷瞿塘。
Wir fahren ein in die erste Schlucht, betrachten die bizarren Felsformationen, die Höhlen im Fels, die als Begräbnisstätten dienten, die Pagoden und Tempel. Noch immer ist die Landschaft betörend schön und sie zieht immer mehr Touristen an, vor allem aus dem eigenen Land. Für die Chinesen ist aber nicht die Landschaft der Höhepunkt der Reise. Nach 2,5 Tagen um Mitternacht taucht in der Ferne eine riesige Lichterkette auf. Sie markiert die 2300 Meter lange Staumauer. Ein eindrucksvoller Moment. Alle eilen auf das Aussichtsdeck und staunen. Die meisten Chinesen sind stolz auf das gigantische Bauwerk, das sie am liebsten mit Superlativen umschreiben. Auch Reiseleiter Meng ist sehr zufrieden mit der gigantischen Anlage. Jetzt, sagt er, haben wir endlich so viel Strom, dass im Sommer sowohl die Fabriken als auch die Klimaanlagen in den Städten laufen können.
Von unserer Seite, als ein ganz normaler Chinesen, finde ich das ganz positiv.
Und jedes Jahr kommen ungefähr 5 Millionen Touristen hier. Und jeder bezahlt hier 5 Euro, 6 Euro. Und dann kann die Staudamm auch selbst finanzieren.
Am Ende unserer Reise blicken wir von einer Aussichtsterrasse auf die im Dunst verschwimmende riesige Anlage und verlassen den Yangtze mit gemischten Gefühlen.